Truck Talk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob.
Herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Podcasts
Sternstunden des Mobilitätspakets.
Er wurde mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz Trucks ermöglicht. Mein Name ist Jan Bergrath. Ich schreibe seit über 30 Jahren für das Magazin Fernfahrer. Und mein Gast bei dem Podcast Truck Talk ist wie immer Götz Bob. Für mich immer noch der Experte zum Thema Sozialvorschriften. Hallo Götz.
Hallo Jan.
Für die letzte Folge, die 10. Folge, haben wir uns einen Gast eingeladen. Wir machen also quasi einen Trilog. Das ist Professor Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des BGL. Hallo Dirk.
Hallo, guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen. Genau. Lasst euch nicht verwirren, der Podcast kann auch abends gehört werden. Unser Thema ist: Hat das Mobilitätspaket tatsächlich die Chance für das deutsche Gewerbe? Also wir reden ja hier mit dem Vertreter des deutschen Transportgewerbes oder einem Vertreter, die Chance tatsächlich die Situation, die Wettbewerbssituation zu verändern, die Arbeitsbedingungen der Fahrer zu verändern. Ich frage mal den Dirk, was habt ihr euch denn so ausgedacht, als es hieß, es gibt ein Mobilitätspaket? Was war da so die Hoffnung?
Jan, das ist natürlich eine sehr vielschichtige Frage. Ich glaube, wir sollten vielleicht erst nochmal anfangen, wo wir gestartet sind. Nämlich,
gerne.
Ich habe mich da auch unterhalten mit meinem Vorgänger und auch nochmal die alten Akten bemüht. In 2013 hat damals EU-Kommissar Kallas gesagt, naja, die Wettbewerbsverzerrung und das Sozialdumping, das sind hinzunehmende Änderungen im Rahmen der EU-Entwicklung. Mhm. Und wie wir die ersten Gespräche in Brüssel aufgenommen haben, war eigentlich die Zielsetzung in Brüssel, dass die Kabotage komplett abgeschafft wird, dass der ganze Markt liberalisiert wird. Für eine Ausweitung der Lenk- und Ruhezeiten, da war gar keiner zugänglich. Überhaupt über eine Rückkehrpflicht für Fahrzeug und Fahrer zu sprechen, galt als naiv. Von daher ist das natürlich ein Kompromiss, was jetzt beschlossen worden ist. Und es war ein harter Kampf, das kann ich so in der Runde natürlich wirklich sagen.
Ja, weil du das angesprochen hast, ich habe nochmal nachgeguckt. 2013 hieß es ja von Seiten der Kommission, es ist das Ziel, dass die Lkw-Fahrer spätestens alle 2 Wochen wieder zu Hause sind. Das war auch ein Ziel, was ausgegeben wurde. Fangen wir doch mal mit dem Thema an. Von dem Ziel sind wir weit entfernt.
Das ist natürlich jetzt erstmal nur der erste Aufschlag. Und mir ist und uns ist bewusst, und auch den Unternehmern und mit Sicherheit auch allen Fahrern, die die Sendung hören, dass da vieles noch zu klären ist und dass vieles im Moment sich auch noch sehr theoretisch anhört. Deswegen reißt der Dialog mit der EU-Kommission, mit den EU-Parlamentariern ja auch nicht ab. Jetzt geht's konkret darum, wie ist das Ganze kontrollierbar, wie ist das Ganze durchsetzbar. Und da wird es noch viele Gesprächsrunden in Brüssel und in Berlin geben müssen.
Genau. Götz, in der letzten Folge 9 haben wir ja darüber gesprochen, dass die EU-Kommission jetzt so 12 Fragen aus 5 Kenntnisbereichen gestellt hat. Magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die Kernprobleme war, wo wir stehen?
Ja, also wie es ja gerade schon angeklungen ist, dieser Kompromiss, den wir da jetzt haben, der prägt sich natürlich dann in unterschiedlicher Klarheit aus. Und ja, man hat ja, also mir wurde das zugetragen und auch im direkten Austausch mit Beteiligten ist mir das immer wieder im ähnlichen Umfang bestätigt worden. Im Endeffekt waren das seitenlange Auflistungen von Fragen. Ich habe das ja auch mit dem Frank Fassbender vom BMVI, als wir uns dran gemacht haben, unser Fachbuch zu schreiben, da hatten wir natürlich auch sehr, sehr viele Fragen und so kam von ganz vielen Beteiligten, von Kontrollorganen, von Fahrern, von Verbänden, da eben sind da Punkte genannt worden. Was wir jetzt haben, sind ein paar Ausführungen zur Rückkehr des Fahrers. Das ist ja eines der großen Themen, die mit Fragezeichen behaftet sind, und auch das Thema, wo dürfen denn die Fahrer ihre Ruhezeiten verbringen, ihre regelmäßigen, da haben wir Antworten von der Kommission. Ja, dann gibt's so ein paar Punkte, die sind eigentlich klar, also wie das jetzt ist mit der Mehrfahrerbesatzung oder der Mehrmenschenbesatzung, wie wir ja letztes Mal gewitzelt haben. Mit der faire Zugregelung, da haben wir ein paar Klarstellungen. für mich, denke ich auch, oder für viele Betroffene ein wichtiger Punkt ist, sind diese reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten, diese Sonderregelung im grenzüberschreitenden Güterverkehr. Und auch, wo wir ja auch eine sehr ausführliche Folge drüber gemacht haben, über diese Artikel 12 Ausnahme, dass die Fahrer da genau am Ende der Woche noch ein bisschen länger fahren dürfen. Das sind die Themen.
Da würde ich gerade gerne mal konkret gehen. Ich hatte so den Eindruck, dass auch der BGL das so ein bisschen nach außen getragen hat. Hey, super, jetzt kann der Fahrer am Tag nochmal 2 Stunden dranhängen. Das haben auch viele Fahrer so verstanden. Falsch. Zum Glück. Dirk, das war nicht die Absicht, ne? Sondern es ist schon bekannt, dass diese Ausnahmeregelung wirklich nur trifft, wenn sowas Schlimmes passiert, wie jetzt zum Beispiel in England, worüber wir gestern bei Fernfahrer Live gesprochen haben. Das bedeutet nicht, dass jeder Fahrer sagen kann oder jeder Disponent, hey, du hast noch 2 Stunden am Tag Luft. Das ist euch schon klar.
Das war auch nie die Intention. Das war überhaupt nicht die Intention. Ich komme aus der praktischen Logistik. Ich bin früher selbst viele Jahre gefahren. Kenne es also aus der Perspektive des Fahrers, kenne es aber auch aus der Perspektive des Disponenten und des Unternehmers. Ich hatte in meinem letzten Job 700 LKWs, davon 540 Tonnen. Und ich weiß, wie viel Aufwand wir betrieben haben, um die Fahrer am Wochenende nach Hause zu ihren Familien zu bekommen. Und genau, nur darum geht's. Es geht nicht um zusätzliche Lenkzeit. Es geht ausschließlich darum, wenn eine Staulage ist, eine Schlechtwetterlage, in Verbindung mit einer regelmäßigen Wochenruhezeit, dass der Fahrer dann noch eine Chance hat, nach Hause zu kommen und das eben nicht auf einem der schönen Rasthöfe, die regelmäßige Wochenruhezeit zu verbringen hat.
Genau, aber wie gesagt, die Fahrer in den sozialen Medien, das ist, finde ich, teilweise schrecklich, die haben das halt aufgegriffen, haben sofort nachgefragt, oh, müssen wir jetzt jeden Tag 2 Stunden länger lenken? Nein, das können wir hier nochmal feststellen, das ist das Gute. Aber diese Rückkehrpflicht, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Ja, doch, wir sind da auch nach wie vor stolz auf diesen Punkt, weil das war in Brüssel, hatte das keiner auf dem Schirm, das war alleine eine Position des BGLs. Ich glaube, ich war 70 Mal in Brüssel und wir haben diesen Punkt regelmäßig bei den Parlamentariern in der Kommission im Verkehrsausschuss platziert. Immer mit der Zielsetzung, dass die Jungs am Wochenende, Jungs und Mädels, die Fahrer und Fahrerinnen am Wochenende nach Hause zu ihren Familien und an ihren Wohnort kommen. Um nichts anderes ging es. Sondern wir wollten was Gutes für die Fahrer erreichen. Das ist mir nochmal ganz wichtig, deswegen möchte ich es hier auch nochmal unterstreichen.
Gut. Ja, wenn ich da vielleicht auch noch kurz mich einklingen darf. Also klar, ja, die Intention ist sehr gut und man braucht solche Regelungen. Wenn man es jetzt halt wieder ins Detail zerlegt, und das war ja sicherlich nicht die Intention des BGL, die Regelung genau so zu treffen, wie sie jetzt ausformuliert ist. Und da sind natürlich hinten raus im Trilog, denke ich, auch mal die Einflussmöglichkeiten dann geschwunden, nachdem man schon mal den Teilerfolg hatte, dass man sich überhaupt über das Thema auseinandergesetzt hat. Aber ja, wenn man es dann halt in einen rechtlichen Text einbinden muss, dann kommen eben diese Punkte auf, wo wir jetzt die Probleme für die Umsetzung haben. Und wir hatten es ja in der Folge auch schon ausführlich dargestellt. Also ich beneide da kein Kontrollorgan, das diese Regelung dann auch noch sozusagen rechtskonform kontrollieren können soll. Von der Anwendung in der Praxis von den Unternehmen ganz abgesehen.
Ja. Gott, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten 1 bis 2 Jahren, auch in den nächsten 3 Jahren, so einen Digitalisierungsschub haben, dass dann auch einiges kontrollierbar ist und es eben nicht nur ein Papiertiger ist oder als Werkzeug missbraucht wird, um die Fahrer länger auf die Reise zu schicken. Bin ich mir eigentlich sehr sicher.
Ja, ich hoffe halt, dass es gerade dann auch für die Betroffenen, also für die Fahrer, eine Lösung sein wird und nicht ein Zankapfel zwischen verschiedenen Interessen da am Ende rauskommt. Und ja, klar, wir sind am Anfang und die Dinge brauchen immer Entwicklungszeit und brauchen dann auch vielleicht mal eine Rechtsprechung vielleicht für den einen oder anderen Punkt, weil natürlich auch die Fragen, die uns jetzt die Kommission beantwortet hat, sind ja auch mal nur Meinungsäußerungen, auf die wir uns schlecht berufen können. Ja, und die Zeit muss man dem Ganzen natürlich geben. Und da komme ich auf den Punkt zurück von dir, Jan. Wenn dann da was in sozialen Medien diskutiert wird, dann wird es immer gleich als Ultima Ratio dargestellt und final. Und genau so ist es. Und so ist es eben genau nicht.
Ich leide körperlich darunter.
Also das ist ein Punkt, der mir auch ganz wichtig ist. Und auch das Mobilitätspaket 1 und auch die Antworten der EU-Kommission. Götz hat es eben gesagt, das sind ja nur Einschätzungen, ja, keine rechtliche Verbindlichkeit. Und wenn es Probleme gibt, dann muss halt eben nachgeschärft werden. Aber ich möchte nochmal auf das Eingangsstatement zurückkommen, als wir gestartet sind. Sollte die Kabotage abgeschafft werden, der Markt sollte liberalisiert werden. Anwendung der Entsenderichtlinie im Straßengüterverkehr galt als politisch naiv, überhaupt sowas zu fordern. Rückkehrpflicht von Fahrer und Fahrzeug wäre ein zu starker Eingriff in die Unternehmerfreiheit. Ich glaube, wir haben mittlerweile es gemeinsam alle erreicht, dass in Brüssel jeder weiß, dass die Fahrer und dass der Straßengüterverkehr systemrelevant sind. Und viele haben auch verstanden, dass wir dort was machen müssen, um die Sozialstandards der Fahrer zu verbessern.
Gutes Stichwort, denn wurde ja auch, als es verkündet wurde im Juli, hieß es, ja, wir haben uns geeinigt, wir haben jetzt ein soziales Paket geschaffen, aber die osteuropäischen Länder fühlen sich jetzt übertüppelt, weil, haben wir letztes Mal auch besprochen in der Folge, es gibt mittlerweile 7 oder 8 osteuropäische Länder und Malta, Zypern glaube ich auch, die sagen, Moment, das was jetzt beschlossen wurde, das ist aber nicht das, was eigentlich ja den EU-Vertrag ausmacht, sondern die wollen dagegen jetzt schon wieder vors EuGH ziehen. Also der Block ist nach wie vor da, das ist aber in der EU im Moment sowieso das große Problem. Wie schätzt du das ein? Haben die eine Chance vor dem EuGH?
Eine Äußerung bezüglich eines noch nicht abgeschlossenen Gerichtsverfahrens zu tätigen, das ist immer der Blick in die Glaskugel. Hm. Was ich aber sagen kann, die EU-Kommission wird sich dazu gar nicht äußern, weil sie nicht die beklagte Partei ist. Beklagt ist der Rat und das Europäische Parlament. Und nach Einschätzung vom juristischen Dienst der EU-Kommission wird ein Urteil frühestens in 2 bis 3 Jahren erwartet. Also keine Einschätzung meinerseits, sondern Einschätzung des juristischen Dienstes der EU-Kommission. Und natürlich ist das Geschäftsmodell der osteuropäischen Staaten hier massiv in Gefahr und das Mobilitätspaket bei allen Unzulänglichkeiten und bei allen Punkten, die noch zu klären sind, gefährdet natürlich das Geschäftsmodell, unter dem die westeuropäischen Transportunternehmer so gelitten haben in den letzten Jahren.
Das ist richtig, das ist richtig.
Aber was mich mal noch interessieren würde, Herr Dirk, ihr habt ja da sehr gute Kontakte in Brüssel. Ist bei euch mal wirklich was Habhaftes angekommen zu diesen Klagen, also zu den Inhalten, zum Prozessstand sozusagen des Ganzen auch?
Nein, wir haben also bis gestern Abend da noch mit der EU-Kommission und mit Parlamentariern telefoniert, direkt mein Büroleiter in Brüssel, der da wirklich sehr gut vertratet ist. Und wir haben da noch nichts Konkretes, bis auf die Aussage, und deswegen kann ich sie hier im Radio auch zitieren, dass der juristische Dienst meint, vor 2 bis 3 Jahren wird sich da kein Urteil ergeben.
Ja, also schwieriges Durchkommen beim EuGH, weil Jan und ich haben es auch schon versucht, da mal irgendwie was rauszufinden, aber ja, man findet wirklich kaum was oder nichts, also insoweit, ja.
Gut, das heißt, es werden also... es werden jetzt weiter Fakten geschaffen. Was wir festgestellt haben, vorhin fiel ja das Stichwort Digitalisierung. Für uns eines der größten Probleme ist, dass wir zwar jetzt den intelligenten Tacho bekommen. Götz, du bist immer unser Mann für die Termine. Ab Mitte 2023 soll er ja kommen.
Ne? Ja, hab ich das? Ganz genau. Hast du gut gemerkt.
Hab ich. Mein Lieblingsdatum ist immer noch der 2.2.22.
Genau.
Weil dann müssen ja alle Fahrer bis dahin jeden Grenzübergang manuell eintragen. Und das ist ähnlich, wie wir gestern über die Corona-Tests an der Grenze gesprochen haben, könnte auch das zu Rückstaus führen, wenn alle den nächsten Haltepunkt aufsuchen müssen. Aber das ist nur hier am Rande. Entscheidend war meine Frage, der neue intelligente Tacho kann ja sehr viele Ortspunkte aufzeichnen, aber er zeichnet halt eben auf, wo der LKW steht. Und der LKW-Fahrer, der ist nicht drin. Und man hat die andere Verordnung, die 165/2014, stimmt's?
Ja.
Super. Ach, das macht so Spaß mit dem Geld.
Man hat die nicht über die Lippen kommt.
Ja, man hat das nicht mit aufgemacht, sondern der Fahrer setzt sich in Zukunft einfach hin und sagt, ich bin hier im LKW, das andere musst du rausfinden. Und damit, finde ich, ist dieser Schutz des Fahrers, wo er war, ob er im Hotel war oder nicht, er muss es nicht belegen. Und das finde ich persönlich einen der größten Schwachpunkte. Dirk.
Ja, das ist ein Schwachpunkt und wie ich es eingangs sagte, natürlich ist so ein erster Aufschlag ein Kompromiss und ich weiß, wie sehr sich die Osteuropäer gegen das Mobilitätspaket 1 gestemmt haben. Du hast eben selbst die Klagen erwähnt. Mhm. Ich habe auch in der finalen Phase SMS und WhatsApp-Verläufe gesehen, die westeuropäische Abgeordnete von osteuropäischen Abgeordneten bekommen haben. Das war weit unter der Gürtellinie. Deswegen ist das natürlich nur der erste Aufschlag und wir werden uns als BGL wie auch mit unseren Kollegen aus den anderen westeuropäischen Ländern dafür einsetzen, dass wir auch da Lösungen finden und Daten an die Kontrollbehörden übermittelt werden, um das Ganze kontrollierbar zu machen.
Genau, jetzt sind wir schon beim Kontrollieren.
Ich denke, man muss beim Fahrtenschreiber schon auch noch wieder die Zeitschiene reinbringen. Also ich hatte mich ja letztes Mal geoutet, dass ich meine, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, wirklich weit in die Zukunft zu blicken. Und genau hier haben wir ja wieder so ein Thema, was uns jetzt halt erst in, wie lange ist denn jetzt noch hin? Ja, mindestens 12 Monate. Also wenn dann diese ganzen Änderungen kommen bei der Entsendung, bei der Kabotage und wenn dann auch erst dieser neue intelligente Fahrtenschreiber da ist, was ja noch länger dauert, Mitte 23, und dann haben wir natürlich tatsächlich die Chance in Zusammenhang mit einer digitalen Anwendung, die da dazugehört und einer guten Auswertungssoftware. Aber da gehören ja auch andere Rechtsgebiete dazu. Ja, wir haben ja zum Beispiel über das Thema ECMR auch schon hier gesprochen, dass Deutschland, ich denke, also ich habe jetzt vor kurzem mal wieder bei der UNO geguckt, da auf den entsprechenden Seiten, also da stand immer noch nichts davon, dass Deutschland dieses Zusatzprotokoll zum CMR ratifiziert hat. Ja, und wenn wir dann eben mehrere Bausteine an der Stelle zusammenkommen, dann habe ich auch die Hoffnung, dass dann sich halt dieses System, das sich jetzt nur so ein bisschen als Silhouette am Horizont abzeichnet, dass wenn sich das dann entfaltet und erblüht, dass uns das Ganze dann tatsächlich eine verbesserte Situation bringt. Auch für die Fahrer ja natürlich insbesondere.
Ja. Götz, wenn ich das kurz aufgreifen darf und vielleicht noch ergänzen darf. Ich kann das vergleichen mit dem Haus bauen. Wenn du noch erst die Bodenplatte gegossen hast, kannst du dir das Haus auch noch nicht vorstellen. Ich möchte es aber gern konkreter fassen. Wir hatten Stand diese Woche vorgestern eine längere Telefonrunde mit dem BAG und mit dem BMVI und genau da war es Gegenstand, ob wir den ECMR nicht in Deutschland verbindlich einführen können. Und wir sind auch mit dem Justizministerium im direkten Dialog und ich bin mir recht sicher, dass da kurzfristig was passieren wird. Des Weiteren haben wir nicht nur den digitalen oder smarten Tachografen der zweiten Generation. Wir haben ja seit 15. Juni 2019 den smarten Tachografen der ersten Generation, der auch schon alle 3 Stunden eine Positionsmeldung aufzeichnet, sowohl die Positionsdaten bei Beginn und Ende des Lenkzeitblocks. Im Moment ist das nicht Gegenstand der Fernabfrage, aber auch hier gibt es Arbeitsgruppen mit der EU, eine sogenannte Enforcement-Arbeitsgruppe, wo die EU-Kommission gesagt hat, ich möchte eigentlich mit den Mitgliedstaaten, mit den Verbänden, mit Unternehmern darüber diskutieren, was wir jetzt machen müssen, um das Ganze kontrollierbar zu machen. Und hier gilt auch das, was Jan gesagt hat, das ist nicht abschließend. Das ist jetzt ein erster Aufschlag und wir müssen jetzt gucken, dass wir das Ganze auch kontrollierbar kriegen.
Ja, und die Herausforderung wird sein, das auch in den nächsten 12 Monaten so richtig über die Bühne zu kriegen von Seiten der Behörden und der Verwaltung. Weil die haben ja jetzt echt einen Haufen Punkte abzuarbeiten. Die Umsetzung dieser von der EU jetzt vorgezeichneten Gesetzesmaßnahmen, die ja da in nationales Recht zum Teil noch überführt werden müssen. Und deshalb finde ich es eben auch so wichtig, dass so Punkte wie das ECMR jetzt zeitnah kommen, weil es dauert ja immer seine Zeit, bis man das mal angefasst hat, bis man das dann auch in der Praxis eingeführt hat. Und die Kontrollorgane müssen ja auch geschult werden, die müssen investieren in Software, in die Köpfe. Also ja, es bleibt einfach keine Zeit, ja, wenn man es mal so sehen will. Ja,
wobei, da bin ich bei dir und natürlich hätten wir aus deutscher Sicht das alles gerne schon morgen umgesetzt. Kann ich auch jeden Fahrer, jeden Unternehmer verstehen. Ich hätte es auch, mir geht es auch immer nicht schnell genug. Aber ich durfte diese Woche auch einen ersten Blick auf die IT-Architektur des BAG werfen, also die neue IT-Architektur. Struktur. Und ich war mehr als positiv überrascht und sehr beeindruckt. Da hat das BAG wirklich eine Basis geschaffen mit wirklich Multischnittstellenarchitektur, mit einer Verbindung zum KBA, mit einer Verbindung zum EMI, also zum Internal Market Information System der EU, mit der Möglichkeit, ECMR und QR-Codes einzulesen. Also da hat sich jemand wirklich vernünftig Gedanken gemacht und die ersten Fahrzeuge werden seitens BAG auch entsprechend schon so ausgestattet, dass da ganz andere Möglichkeiten gegeben sind, als es heute bei der manuellen Vorortkontrolle auf dem Parkplatz der Fall ist.
Ja, dann hoffe ich, dass die Länder da auch nachziehen, dass die sich am BAG orientieren. Das freut mich ja zu hören, wenn da so positive Entwicklungen sich abzeichnen.
Meinst du unsere föderalen Länder oder die Länder?
Ja, die föderalen Länder, ja klar. Weil unsere Landespolizeien dürfen wir da ja nie außer Acht lassen. Ja, ich meine, die sitzen ja, wenn man es jetzt mal rein personell betrachtet, haben die ja noch einen größeren Hebel da, was zum Besseren zu wenden, kontrollseitig. Und da habe ich halt manchmal schon den Eindruck, also ich habe da jetzt natürlich auch nicht den bundesweiten Überblick und ich habe da auch natürlich nur Einzelgespräche, die ich da mal führe mit Kontrollbeamten von den Landespolizeien. Und da ist es halt ein sehr diffuses Bild und in dem Land wird es eigentlich abgebaut. Dort gibt es dann engagierte Einzelpersonen, die das dann wieder aufbauen, sozusagen Kontrolltrupps. Also es hängt irgendwie schon auch sehr an den Köpfen, die da tätig sind. Und weil das ist ja der Kernpunkt. Also wenn ich staatliche Regelungen aufsetze, dann muss ich es auch staatlich kontrollieren. Und das ist für mich schon ein Punkt, wo ich manchmal sehr große Fragezeichen im Kopf habe nach solchen Telefonaten und sehr erschüttert bin über unsere Staatsorgane an der Stelle. Also mit Ausnahme des BAG, um das nochmal extra zu betonen.
Jetzt, apropos Poli, ja?
Entschuldigung, Jan, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Kein Problem. Nee, ich wollte einen kleinen Seitenhieb machen zur Polizei. Die weiß zumindest seit jetzt, dass sie ohne weiteres, also LKW, die länger als 45 Stunden abgestellt werden auf einem öffentlichen Parkplatz an der Autobahn, dass sie die auch bebußen können, weil das ist nämlich nicht mehr gestattet. Es war noch nie gestattet, aber das BMVI hat das jetzt bestätigt. Das zählt unter das Fernstraßengesetz, wovon ich tatsächlich zugegebenermaßen auch noch nicht so viel vorher gewusst hatte. Also es gibt kleine Erfolgsschritte. Die Polizei muss jetzt halt nur über ihre Rechte informiert werden. Aber Dirk, du wolltest was sagen noch vorhin?
Ja, ich greife erst nochmal das auf, was du eben gesagt hast. Das unterstreicht einfach nochmal, wie wichtig es ist, dass wir uns in der Branche vernetzen und gemeinsam agieren. Das ist mit Sicherheit ein super Erfolg, den du gerade zu vermelden hattest. Aber auch, es gibt auch Überlegungen seitens der Parlamentarier in Berlin. Ich hatte neulich mit einem aus dem Verkehrsausschuss ein längeres Gespräch. Da hatten wir die Überlegung, ob wir nicht die Übernachtungen bepreisen an den Tank- und Rastbetrieben. Zwar mit einem ganz kleinen Geld für die bis zur regelmäßigen Wochenruhezeit oder es danach eklatant teurer zu machen, um auch entsprechend da auch zu sanktionieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, die noch nicht ausgeschöpft worden sind. Und bezüglich der Aussage von Götz, das diffuse Bild bei den Länderpolizeien, ja, das kann ich bestätigen. Aber auch hier ist Besserung in Sicht. Wir hatten gerade im Dezember noch ein längeres Telefonat mit dem zentralen Koordinierungsbeamten, der also von Polizeiseite die Aktivitäten in den Ländern koordiniert, haben ihn gebeten, ob wir nicht eine gemeinsame Arbeitsgruppe BAG, Zoll und Polizei ins Leben rufen können. Er hat das sehr positiv bewertet. Er wollte das auch auf die Innenministerkonferenz setzen, auf den Tagesordnungspunkt. Da gibt's auch Schriftverkehr aus dem Dezember. Wie es Götz richtig gesagt hat, das geht alles nicht von heute auf morgen, aber das erste Signal war durchaus positiv.
Das ist gut. Kommen wir mal zu dem Thema Rückkehrpflicht des Fahrzeuges und Rückkehrrecht des Fahrers. Das ist ja ein großes Anliegen auch des BGL gewesen, die Rückkehrpflicht des LKW alle 8 Wochen. Die ist jetzt erstmal festgeschrieben, aber auch das tritt ja erst ab 2022 in Kraft, nicht wahr?
Ja.
Götz.
Ja.
So. Wie wird das wirklich bewertet? Ich habe mir ja schon immer darüber Gedanken gemacht, wenn es gerade dann auch im kombinierten Verkehr, dazu muss aber erstmal der kombinierte Verkehr wiederum als der Nachlauf als Kabotage festgesetzt werden, das ist ja auch noch nicht geklärt, wird das nicht dann plötzlich doch in dem kombinierten Verkehr vor Ort zu einem Kapazitätsmangel kommen an Lkw?
War das eine Frage an mich, Jan?
Ja, ja, das war, ja, klar.
Vielleicht muss es auch mal zu einem Kapazitätsengpass kommen, vielleicht muss es auch mal wehtun, damit Besserungen auf den Weg kommen. Also ich glaube, die Situation, wie wir sie in Duisburg haben, die wollen wir alle nicht. Du warst selbst vor Ort, du kennst sie, ich kenne sie auch aus meiner praktischen Zeit. Und wir werden als BGL wirklich darauf drängen, dass das BMVI ab dem 21. Februar 2022, da besteht die Möglichkeit, den Vor- und Nachlauf im kombinierten Verkehr auch unter die Kabotageregelung nimmt.
Okay. Ab wann? Ab 2000?
21. Nee. Februar 2022.
22.
Das BM. Naja, also Februar 22.
Februar 22. Nein, eben hieß es 21. Deswegen muss.
Ja, 21. Aber Februar. Aber Februar 22. Das kannst du dir besser merken.
Genau. Nein, aber das jetzt bringt mich die Frage, die ich schon die ganze Zeit haben wollte. Dazwischen haben wir eine Bundestagswahl und vielleicht haben wir dann einen ganz anderen Verkehrsminister. Das nur als kleine, vielleicht. Haben die dann andere Vorstellungen? Vielleicht haben wir ja mal einen von den Grünen oder einen von der SPD, das wissen wir noch nicht.
Deswegen ist der BGL Jan ja auch nicht nur mit einer politischen Farbe im Dialog. Wir haben sowohl in der ersten Corona-Welle wie jetzt im zweiten Lockdown einen permanenten Austausch, sei es mit den FDP-Abgeordneten, sei es mit den Grünen, sei es mit der SPD, sei es mit der CDU und diese Problematik, die wir im Straßengüterverkehr haben. Und die Sozialstandards, das sehen zum Beispiel die Grünen ganz genauso. Gerade erst vor ein paar Wochen haben wir uns dazu ausgetauscht mit den Verkehrsexperten.
Ja, ja, ich habe halt auch einfach dauerhaft den Eindruck, dass in der politischen Großwetterlage das Thema Transport und Logistik halt weiterhin in erster Linie als industriepolitisches Thema gesehen wird. Dass halt die Verlader fast schon ein Anrecht haben auf billigen Transport. Und das ist ja nicht nur die Straße, die da davon betroffen ist. Also letztlich bedarf es des Bewusstseinswandels bei den Verladern, dass die realisieren, dass es keine Dienstleistung ist, die beliebig ist, sondern die einen Wert hat. Und da muss es auf vielen Seiten noch eine Weiterentwicklung geben. Und insoweit, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, die heilsame Wirkung eines Schocks, ja, dass dann halt mal die Regale leer sind, dass dann mal das nicht funktioniert, dass eine Knappheit entsteht. Ja, keiner will's, aber die Frage ist halt, ist es letztlich unser letzter Notnagel?
Also Götz, bin ich bei dir. Wenn ich dich mal kurz erinnern darf, wie das vor der Corona-Krise war, da hatte ich beim BGL vermehrt Anrufe von Verladern, die bei uns Mitglied werden wollten. Die wollten nicht bei uns Mitglied werden, weil sie unsere Arbeit so gut finden, sondern die wollten bei uns Mitglied werden, weil sie Frachtraumängste hatten. Ja. Und ich habe auch mehrere Telefonate mit Unternehmern im Kopf vor Corona, wo Großverlader gesagt haben, lass uns mal nicht über Preise sprechen, sondern erstmal über Kapazitäten. Und ich denke, das werden wir erleben. Wir sehen den Fahrermangel in Osteuropa, wir sehen ihn bei uns. Ja, und Fracht- und Logistikdienstleistungen, Straßengüterverkehr ist eben keine beliebige Leistung zum Dumpingpreis, bin ich ganz bei dir.
Ja. Genau. Also sie darf es nicht sein.
Deswegen gehe ich jetzt weiter zum Rückkehrrecht der Fahrer. Das ist ja, sagen wir mal, im grenznahen Verkehr ist das ja alles geregelt. Wir haben hier sehr viele Fahrer, auch bei deutschen Firmen, die arbeiten ihre 3 Wochen, fahren dann nach Hause. Sie dürfen immer noch nicht auf dem Autobahnparkplatz geparkt werden, weil dann trifft diese grenzüberschreitende Regel nicht zu. Aber grundsätzlich haben wir ja ein neues Problem und wir haben ja die litauischen Großspeditionen, teilweise auch die polnischen Großspeditionen, die immer mehr Fahrer aus Ukraine, Belarus, man darf nicht mehr Weißrussland sagen, aus Belarus, aus Georgien, Kirgisistan einsetzen. Und die, und das ist das Erschreckende, die werden immer häufiger von ihren Firmen dazu verpflichtet, freiwillig länger draußen zu bleiben. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ein Fahrer in Belarus im Monat 300 Dollar verdienen kann. Und wenn er hier arbeitet für Gerteka, Hegelmann, wie sie alle heißen, dann kriegen sie ihren Grundlohn, ihr Spesen. Und dann sind die bis zu 17 Wochen unterwegs. Und das war auch das Thema der letzten Folge. Die sagen einfach, wir verzichten freiwillig darauf, nach Hause zu kommen. Und da muss dringend was passieren. Dirk.
Dass das natürlich ganz schwierig ist, ist mir auch bewusst. Ich will das auch gar nicht schönreden. Aber die EU-Kommission und auch im persönlichen Gespräch hat nochmal klargestellt, es ist sehr wohl eine Pflicht des Unternehmers, das so zu organisieren, dass die nach Hause kommen, auch wenn der Fahrer sagt, genau, er möchte nicht. Und wir werden gemeinsam mit der EU-Kommission und auch mit dem BMVI und auch mit anderen europäischen Mitgliedsländern an Lösungen arbeiten, wie das Ganze auch zu kontrollieren ist. Und zwar nicht auf dem Rücken des Fahrers, sondern dass die Kontrollen gezielt bei den Unternehmen stattfinden. Bis hin zu auch möglichen Sanktionen aus Brüssel heraus.
Ja, aber die Kontrollen müssen dann aber in Litauen stattfinden.
Ja, natürlich.
Das ist ja das. Ja, ja, klar.
Da ja, aber das Schöne ist ja, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ja, was Dirk vorhin gesagt hat, wenn das BAG jetzt eine Kontrollinfrastruktur oder eine Softwareinfrastruktur da andenkt oder schon entwickeln lässt, die dann dieses IMI direkt integriert, da sollen ja die Kontrollorgane dann auch in den jeweiligen Ländern anfragen. Ich meine, das hat man auch schon mit großen Fragezeichen versehen. Aber da sind wir wieder, meine ich, in diesem Zeitproblem, dass wir halt heute unsere jetzige Sichtweise haben. Aber was mag in 2-3 Jahren sein? Wie mag sich das entwickeln? Ich habe ja die Hoffnung, dass es funktioniert, ja, dass die nationalen Kontrollbehörden dann im Ausland bei den entsprechenden Unternehmen und oder dortigen Behörden dann auch anfragen können, also das können sie so oder so, aber dass es dann eben auch erfolgreich läuft, ja, dass da ein Informationsfluss dann tatsächlich stattfindet. Wäre ja super, wenn es funktioniert.
Und wenn es nicht funktioniert, Götz, darf man den Kopf auch nicht in den Sand stecken, dann müssen so wir andere Lösungen schaffen. Ja, aber im Moment gibt es ein ganz klares Statement seitens der EU und seitens der Kommission, die sagen, wir werden ein Enforcement, also eine Kontrollierbarkeit schaffen. Und wenn die jetzigen Werkzeuge dazu nicht ausreichen, dann werden wir neue Werkzeuge auf den Weg bringen.
Das klingt gut. Werkzeuge zum Thema Kabotage. Diese Cooling-Off-Periode war ja mal ein bisschen dafür auch angedacht oder ist dafür angedacht, dass hier nicht ständig dauerhaft Kabotage gemacht wird von gebietsfremden Firmen, sondern dass die nach 3 Touren ins Nachbarland müssen oder sie können auch auf dem Parkplatz stehen bleiben, aber das dürfen sie ja nicht mehr so lange, sondern die können dann in Belgien Kabotage machen und dann kommen sie wieder zurück. Und wir sind der festen Meinung, dass wenn gut organisierte große litauische, polnische Firmen über eine tolle Digitalisierung dann weiterhin halt einen anderen LKW schicken, dann wird sich an der Kabotage selbst nichts ändern, außer dass vielleicht weniger illegale Kabotage ist. Wie seht ihr das als BGL?
Ja, natürlich müssen wir jetzt genau gucken, wie damit umgegangen wird, aber ich kann deine Bedenken ein Stück weit verstehen, aber ich sehe da auch in der Digitalisierung Riesenchancen, dass das Ganze kontrollierbar wird. Natürlich haben Großflotten durch eine intelligente Disposition dort Möglichkeiten, aber, und das sind Zahlen, die, glaube ich, euch nicht bekannt sind, auch aus dem Telefonat diese Woche, der BGL hat sich ja bewusst für Schwerpunktkontrollen, was illegale Kabotage angeht, eingesetzt. Der größte Erfolgsfall war eine Beanstandungsquote von über 40% bei einer Schwerpunktkontrolle. Ja. Und ich habe jetzt Gott sei Dank erfahren, was denn aus den daraus resultierenden Betriebskontrollen an Bußgeld verhängt worden ist. Und zwar waren das 700.000 Euro, nur basierend auf den paar Schwerpunktkontrollen, die wir in 2020 gemacht haben. Und das muss unser Stellhebel sein. Nicht nur Richtung Fahrer und Richtung entsprechend Unternehmer, sondern wir müssen das Werkzeug Auftraggeberhaftung, Auftraggeberpflichten stärker spielen. Und ich habe eine ganz klare Aussage vom BMVI und vom BAG. Die Schwerpunktkontrollen werden in 2021 weiter ausgebaut und weiter durchgeführt. Und wir werden da auch den Dialog weiter pflegen. Und das sind Möglichkeiten, die wir haben. Ich möchte mal so ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit werfen, ohne Namen zu nennen. Da gab es einen großen deutschen Transportdienstleister, da hieß es vor Jahren, der wird den Markt übernehmen, gegen den haben wir alle keine Chance. Von heute auf morgen hatte er auf einmal ein Problem. Es gibt einen ungarischen Flottenbetreiber, der finanziell nicht so rosig dasteht. Und hier und da müssen wir einfach wirklich zusammenhalten und müssen gucken, dass wir die Werkzeuge, die wir haben, nutzen und da, wo es eben nicht funktioniert, das verbessern, weiter ausbauen. Dann sehe ich für den deutschen Mittelstand auch eine echte Chance in der Zukunft.
Ja, kommen wir doch mal zu dem Thema. Deutscher Mittelstand basiert darauf, dass es auch gute Fahrer gibt, die weiterhin gerne diesen Job machen. Da haben wir, das passt jetzt vielleicht nicht direkt zum Thema des Mobilitätspakets, sondern zu dem grundsätzlichen Problem. Wir haben diesen Fahrermangel und das, was im Moment gerade passiert, verstärkt auch durch die Corona-Krise, geschlossene Restaurants, Autohöfe, die irgendwo nicht wirklich tagsüber zu befahren sind, sondern nur, wenn jemand da übernachtet. Wir haben die nicht geklärten Fragen der Sanitäranlagen. Also es herrscht ein riesengroßer Frust bei den Lkw-Fahrern. Wie gelingt es den Unternehmen, die Lkw-Fahrer überhaupt noch zu halten? Ja, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen durch meinen Eindruck in den sozialen Medien. Der Frust bei den Fahrern ist extrem hoch. Und wenn man das so hört, denkt man sich, wenn das so weitergeht, bleiben die eines Tages alle stehen und sagen, wir machen gar nichts mehr. Das ist jetzt kein Aufruf zum Stillstand, sondern das ist eine Befürchtung, dass die Luft da draußen, die Stimmung ist zum Reißen. Seht ihr das auch so, Dirk?
Durchwachsen. Stellenweise muss ich dir recht geben, dann möchte ich dich aber an deine eigene Fernsehsendung von gestern Abend erinnern, wo wir auch sehr motivierte Fahrer erlebt haben, die auch jetzt sagen, jawohl, ich mache den Job. Mit Sicherheit sehr löbliche Ausnahmen, aber es muss sich grundlegend was ändern. Also das, was im Moment gemacht wird, ist einfach da der falsche Weg. Deswegen kämpfen wir als BGL auch in Berlin und Brüssel dafür, dass man dem Fahrer das Leben leichter macht. Wir sagen, weg von den ganzen Schwierigkeiten, was zum Beispiel ärztliche Untersuchungen angeht, da machen wir uns dafür stark, dass da ein Attest vom Hausarzt ausreichend ist. Wir machen uns dafür stark, dass es eben kein Augenarzt sein muss, sondern dass beim Optiker ein Sehtest genauso reicht. Wir müssen sehen, dass wir solche Werkzeuge wie die eine Stunde, zwei Stunden zusätzliche Lenkzeit, damit der Fahrer nach Hause kommt, ähnliche Beispiele auch in anderen Bereichen hinbekommen. Wir machen mit der Brummi-Card und Tank und Rast ja die Möglichkeit, dass diese Sanitäranlagen umsonst genutzt werden können, sowohl die Toiletten wie auch die Duschen. Das sind alles nur winzige Bausteine, aber wir brauchen, glaube ich, ganz, ganz viele Ansätze an ganz, ganz vielen Fronten, damit der Fahrerberuf wieder attraktiver wird.
Genau. Danke, dass du uns ins Fernsehen versetzt hast, aber das war die 50. Sendung von Fernfahrer Live, die läuft bei Facebook. Vielleicht schaffen wir es ja auch ins Fernsehen. Kein Problem.
Mit Sicherheit, entschuldige.
Spätestens 2022.
Kommen wir ins Fernsehen. Nein, ja. Das ist, und auch Dirk nochmal vielen Dank, weil wir arbeiten ja crossmedial. Du bist ja auch immer wieder gerne Gast bei unserer gestreamten Zoom-Konferenz, um es mal ganz korrekt zu sagen. Aber zurück, jetzt sind wir wieder beim Podcast. Unsere Zeit geht auch so langsam schon wieder dem Ende entgegen. Wir wollen unsere Zuhörer ja nicht überfordern. Götz, was ist denn aus deiner Sicht noch, was du den BGL fragen würdest?
Nee, also ich würde auch nochmal das Thema Fahrer direkt ansprechen. Sagen wir mal Atmosphärik, die sich aus dem Mobilitätspaket dann auch ein bisschen auf den Fahrerberuf übertragen lässt. Und es liegt jetzt nicht an mir, diese Regelungen in positiv oder negativ einzusortieren. Aber was natürlich schon ein Punkt ist, was mir auch immer wieder im Austausch mit Fahrern begegnet wurde, wenn es also um die Neuregelungen ging, dass wir jetzt ja zum Jahreswechsel 24/25 diese Ausweitung auf 1 plus 56 Tage mit Führpflicht haben. Oder auch gerade das Thema, was vorhin schon mal kurz kam vom Dirk mit dieser DSRC-Abfrage, also dass da jetzt ein Datensatz drin sein wird, ja, wahrscheinlich dann erst mit dem neuen intelligenten Fahrtenschreiber, der sich auf die Überschreitung einer Lenkzeit bezieht. Ja, da kann man es natürlich, also rein atmosphärisch vergällt das natürlich dem Fahrer auch ein bisschen wieder seinen Job da, weil die fühlen sich ja berechtigterweise schon seit vielen Jahren hier als gläsern und super transparent. Es gibt keinen anderen Arbeitnehmer sozusagen in Deutschland oder in Europa, der so reglementiert wird, so transparent ist und dann auch noch mit so krassen Bußgeldern im Zweifel konfrontiert wird. Das sind natürlich Punkte, da können wir drei jetzt wenig dazu beitragen. Da kann man tolle kleine Maßnahmen machen, die alle super wichtig sind. Aber da hat's das, also ist für mich schon in gewisser Weise auch ein Kritikpunkt am Mobilitätspaket an der Stelle, dass man es halt schon auch wieder geschafft hat unter der Überschrift, wir machen es besser für die Fahrer, die eben doch noch mal ein bisschen den Daumen noch mehr oder die Daumenschraube noch mehr anzuziehen. Und das wollte ich nur noch ergänzen zu dem Punkt, den du aufgebracht hattest mit der Fahrergeschichte.
Ja, hast du vollkommen recht, unterschreibe ich auch so. Und deswegen müssen wir jetzt auch weiterkämpfen, damit die Fahrer nicht gegängelt werden. Es gibt ja auch Regelungen, die man wieder zurückdrehen kann oder wo man andere Lösungen finden kann. Ich bin fest davon überzeugt, der Fahrermarkt wird so knapp, dass man ja solche Regelungen auch nochmal überdenkt, und wir müssen alles dafür tun, dass es für die Fahrer angenehmer, leichter wird und dass sie eben sich nicht gegängelt fühlen.
Ja, weil wir haben zum Beispiel, das ist so ein Punkt, der gar nicht so transparent ist oder nicht in der Diskussion steckt, aber was ja auch ein Teil ist des Mobilitätspakets, die Mitgliedstaaten müssen der Kommission gegenüber ihr Bußgeldregime und auch die dahinter steckenden Mechanismen transparent machen. Also die müssen sagen, so sieht unser Bußgeldkatalog aus und auf diese Art und Weise haben wir den entwickelt. Und das ist aus meiner Sicht auch eine zumindest mittel- oder eher langfristige Hoffnung, dass wir halt, weil wenn ich mir jetzt unseren Bußgeldempfehlungskatalog anschaue, den wir da in Deutschland haben, frage ich mich halt manchmal auch, muss man den nicht unternehmenslastiger vielleicht auch ausgestalten? Ja, wir haben ja es hier nicht mit Fahrern zu tun, die 4.500 brutto verdienen im Schnitt. Und ja, der Fahrer ist das schwächste Glied der Kette. Und das betrifft ja jetzt nicht nur Deutschland, sondern es gibt ja viele Staaten um uns herum, wo es im Zweifel noch viel krasser ist vom Bußgeld her. Also da einmal, für was gibt's welches Bußgeld? Ja, wenn ich reine Kleinigkeiten habe, die gleich mit riesen Bußgeldern belegt sind, ist das auch ein Punkt, der diesen Job nicht attraktiver macht. Sondern ich muss auch fragen, wer ist denn verantwortlich letztlich dafür, dass diese Verstöße begangen werden? Und da haben wir viele verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Das wäre vielleicht auch noch was man einfach als Hoffnung formulieren kann aus dem Mobilitätspaket, dass sich da auch eine Verbesserung abzeichnen kann. Ja, das ist natürlich sehr spekulativ. Ja,
darf ich da ganz kurz eingrätschen? Auch das ein guter Punkt, denn wir haben es ja hier bei der deutschen Umsetzung des Wochenend-Ruhezeitverbotes bei der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit immer noch mit dem deutschen Fahrpersonalgesetz zu tun. Das ist ein anderes Thema, aber eigentlich müsste das BMVI mit dem BAG zusammen jetzt die europäische Variante aufnehmen, weil die ist dann anders aufgebaut. Das würde jetzt hier zu weit führen. Aber in der Tat läuft es hier unter dem Ordnungswidrigkeitenrecht und da ist halt der Fahrer mit dabei. Und der Fahrer wird irgendwo hingeschickt, gerade die aus Osteuropa und aus den Drittstaaten, die können ja nichts anderes machen, als zu sagen, der Chef schickt mich irgendwo hin. Und wenn ich dann erwischt werde, muss ich auch noch dafür bezahlen, dass mich mein Chef verbotenerweise am Wochenende stehen lässt. Das halte ich für ein ganz großes Problem.
Genau der Punkt ist ja einer, den man mal anschauen kann. Also wenn du schaust, wie das in Frankreich gemacht wird, auch wie es in Belgien gemacht wird, da steht in den nationalen Gesetzen der Fahrer nicht als Bußgeldempfänger drin, sondern da steht nur das Unternehmen drin. Und bei uns ist es eine Frage der Rechtssystematik und eben auch der Tradition, dass wir halt sagen, nee, wenn was schief läuft, dann kriegen beide auf die Mütze. Aber das ist für mich so ein ganz klarer Punkt. Also ich kann mir kaum einen Fahrer vorstellen, der sich das freiwillig raussucht, seine regelmäßige Wochenruhezeit auf dem Rastplatz zu verbringen, sondern das ist obersticht den unter.
Ja. Kurze Anmerkung noch, weil wir ihn bisher fast immer genannt haben. Mein belgischer Freund Raymond Lausberg, der arbeitet nach dem Strafrecht und der sagt auch immer, was er so schön kann. Das geht halt in Deutschland nicht, weil, wie gesagt, Ordnungswidrigkeitenrecht. Unter der Hand weiß ich wohl, dass das Amtsgericht dann in Köln den Fahrer wieder rausnehmen kann. Das wird wohl auch gemacht, aber erstmal ist der Fahrer mit drin. So, jetzt haben wir den Dirk ausgeschlossen. Dirk?
Nein, ich bin auch anwesend. Ich habe der Diskussion rege zugehört und bin aber bei euch. Also wir sind zwar ein Unternehmerverband, aber ich weiß, dass meine Mitgliedsunternehmer sauber agieren und die keine Probleme hätten. Wir dürfen nicht nur den Unternehmer belangen, Götz und Jan, sondern wir müssen vor allem viel stärker, und ich hatte es eben schon mal gesagt, auch in die Auftraggeberhaftung gehen.
Ja, ganz klar.
Wir müssen also die in der Kette den Fahrer entlasten, da bin ich ganz bei euch. Aber es ist eben nicht nur der Transportdienstleister, sondern es sind auch die lieben Auftraggeber, die lieben Verlader, die sich alle saubere ethische Leitbilder geben und in ihre Geschäftsberichte schreiben, dann aber tagtäglich anders agieren. Und da müssen wir auch ansetzen.
Ja, zweifelsohne. Nee, also mir ging es jetzt bei dem Punkt wirklich mehr um die Attraktivität des Jobs. Mir ging es jetzt nicht darum, den einen schlecht zu machen und den anderen gut zu machen.
Nein, so hatte ich es auch nicht verstanden. Aber dass die Fahrer weniger belastet werden müssen und dass wir da viele Stellschrauben haben, da bin ich ganz bei dir.
Wir haben einfach auch, was die Fahrer angeht, das große Problem, dass die sagen, unsere Lenkzeiten sind so starr und ich muss dann halt losfahren, meine 4,5 Stunden fahren, Pause machen, und wenn ich aber müde bin und mich hinlege und mein Express-Versanddienst hat aber jetzt schon eine Tour für mich im Begegnungsverkehr, dann muss ich das durchziehen. Und da hatten wir ja auch schon mit der BG Verkehr gesprochen, mit den Unfallforschern. Das ist der einzige Job, wo ein Fahrer 4,5 Stunden aufmerksam sein muss. Und das ist menschlich, arbeitsmedizinisch eigentlich kaum darstellbar. Und deswegen verschärfen diese Regeln eigentlich noch mehr diese Problematik. Das ist meine Einstellung.
Ja, aber auch da kann man ja dran arbeiten, Jan. Jetzt haben wir den ersten Aufschlag. Wir haben Ansatzpunkte, denke ich, heute herausgearbeitet. Und so ein Prozess ist nie abgeschlossen. Da muss man permanent dranbleiben. Und wenn wir das gemeinsam tun in der Branche, kann man da auch Erfolge erzielen. Dessen bin ich mir sicher.
Gut, das hört sich, also letzte Frage, möchte noch jemand etwas sagen? Entsendung hatten wir auch noch stehen. Rein theoretisch bedeutet das dann, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort auch ab Februar 2022 zutrifft. Ist das realistisch? Wird der Zoll dann auch tatsächlich das nach wie vor vorherrschende Lohnspesenmodell endlich anständig auseinanderhalten?
Der Zoll ist zumindest gewillt, das zu tun. Die letzten Schwerpunktkontrollen, was illegale Kabotage anging, hat das BAG auf Betreiben des BAG gemeinsam mit dem Zoll durchgeführt. Zoll hat in dem Zusammenhang gleich Mindestlohn kontrolliert. Gerade gestern habe ich noch eine E-Mail von der Generalzolldirektion bekommen, die gesagt haben, das Bündnis Schwarzarbeit wird ausgebaut in diesem Jahr. Die Zusammenarbeit wird weiter intensiviert. Natürlich wird das nicht ab dem von dir genannten Startzeitpunkt alles vollumfänglich funktionieren. Aber man möchte auf jeden Fall dort vorankommen. Und das ist an uns, dass wir dort dem Zoll dezidierte Informationen zukommen lassen, dass wir die Kontrollbehörden unterstützen. Und dann können wir da auch Erfolge erzielen. Auch da bin ich mir sicher.
Das hört sich doch gut an. Dann würde ich mal sagen, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, schließe ich die Sitzung. Oder? Möchte noch einer irgendwie ein Schlusswort?
Nee, ich meine, wir hatten ja angedacht, dass wir einfach auch einen Blick in die Zukunft machen. Das haben wir ja aber schon bei den Einzelthemen regelmäßig jetzt hinterlegt. Unsere Erwartungen und die Defizite, die wir betrachten, die wir sozusagen mal als Hausaufgaben notiert haben. Insoweit muss es jetzt hier kein gesonderter Punkt sein, weil es einfach im 12. Jahr auch eine Wiederholung wäre.
Ja.
Ja, vielleicht Dirk. Abschließend vom BGL. Ja. Lasst uns doch gucken, ob wir in 21 nicht mit Götz Popp und Jan Bergrath gemeinsam mal in Brüssel einen Termin hinbekommen. Dann könnt ihr können wir in der nächsten Podcast-Sendung dann auch berichten, wie schwierig es ist. Und dann kriegt man auch selbst einen Eindruck, wie da die Gespräche laufen.
Das können wir gerne machen. Als Podcast, als Fernfahrer live, als uns stehen alle Wege offen, ja. Darüber zu berichten. Gut, also dann die Hoffnung keimt wieder auf. Götz, so ja. Könnte man das sagen. Wir haben uns ja ein bisschen ausgelassen über die handwerklichen Mängel an diesem Paket. Die müssen verbessert werden, das ist ohne Zweifel, aber die Grundlage, dass vielleicht doch noch was draus wird, dass sich die Wettbewerbssituation verbessert, dass sich die Arbeitssituation für die Fahrer verbessert, sie ist da. Sie muss jetzt gelebt werden.
Ja, ich glaube, den Silberstreif am Horizont haben wir nie negiert und den als nicht gegeben dargestellt. Wir waren halt sehr detailversessen jetzt in den letzten 9 Folgen und haben halt eben auch versucht, die Schwächen und Defizite und Unklarheiten herauszustellen. Aber das ist schon auch meine Grundhaltung. Und das also die Notwendigkeit, diese Rechtsgrundlagen zu novellieren, die war absolut gegeben. Die ist auch in manchen Bereichen sehr gut gelungen. Ja, wir waren halt ein bisschen die Bösen, die da jetzt mal reingegrätscht sind, um eben auch dem, was du ja angesprochen hast, Jan, immer mal wieder entgegenzutreten, dass da in sozialen Medien, im direkten Austausch, in den Unternehmen halt auch Unklarheiten entstanden sind durch diese Formulierungen. Und ich denke, insoweit war das eine für die Praxis durchaus hilfreiche Tat, die wir da geleistet haben. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist altbekannt.
Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber wenn ihr alle einverstanden seid, weil der Titel entsteht immer während des Podcasts, dann nennen wir diese letzte Folge tatsächlich Silberstreif am Horizont. Hat jemand Einwände?
Nein. Das ist in Ordnung, nein. Gut, und vielleicht als letzter abschließender Satz noch in Ergänzung dessen, was Götz gesagt hat. Man muss immer, wenn man als Westeuropäer oder als Deutscher auf das Mobi-Paket guckt, sich nochmal vor Augen führen. Es ist ein Kompromiss, der hart erkämpft worden ist, auch mit den Osteuropäern. Es mussten ja alle zustimmen. Und dass es wie beim Neubau des Hauses immer wieder handwerkliche Sachen gibt, die noch nicht in Ordnung sind, wo nachgeschärft werden muss, das, denke ich, kennt jeder aus dem eigenen Umfeld. Und ich kann es nur nochmal wiederholen, lasst uns das gemeinsam machen, dann kommen wir in der Branche auch weiter.
Sehr schön. Ein wunderbares Schlusswort. Ja, und das war dann auch die 10. und letzte Folge des Podcasts Sternstunden des Mobilitätspakets. Heute mit unserem Ehrengast, Professor Dr. Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des BGL. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcast. Ihr findet den Fernfahrer auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Wenn ihr Themenvorschläge, Tipps, Fragen und Feedback habt, schreibt uns. Wir suchen persönlich nach neuen Themen für den Podcast. Vielleicht können wir ja mit dem BGL mal was gemeinsam machen. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Folgenotizen. Also vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich. Lieber Dirk, noch.
Ja, ich wünsche auch allen Fahrern gute Fahrt. Ich hoffe, dass wir gemeinsam weiterkommen. Einen guten Start noch in 2021. Und was Jan, was du eben gesagt hast, greifen wir gerne auf, dass wir bei zukünftigen Podcasts gerne gemeinsam Themen identifizieren und dann entsprechend bearbeiten.
Ja. Sehr schön.
Götz. Mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht heute und ja, der Silberstreif zeichnet sich ja noch mehr ab. Also insoweit freue ich mich und ja, wünsche auch allen eine gute Zeit.
Okay, also dann auf Wiederhören.
Wiederhören.
Tschüss. Truck Talk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob.